Ja, moin zusammen und ein herzliches Willkommen zu Folge Nummer 49 vom Energiezone-Podcast, bei dem Alexander Graf und ich Energiegeschäftsmodelle und Strategien auseinandernehmen und heute zum Thema Batterien das Ganze tun. Ja, Batterien. Wenn wir uns bei ONU Energy um die Energiebeschaffung und Absicherung von unseren Stromgroßkunden kümmern, werde ich ab und an auch mal gefragt, ob zum Beispiel Batteriespeicher an deutschen oder europäischen Standorten vom produzierenden Gewerbe Sinn machen. Und mit dieser Folge kann ich dann jetzt für die Grundlagen und Marktparameter einfach immer auf Energiezone verweisen. Eine super Referenz mit spannendem Wissen für alle die sich ja mit der Energiewende und der Integration von Erneuerbaren im weitesten Sinne beschäftigen. Denn diesmal geht's um Batterien. Der Gast Dr. Stefan Permin ist promovierter anorganischer Chemiker und aber vor allem Gründer und Geschäftsführer von Universell. Also so wie das deutsche Wort universell, aber mit einem C für Englisch Cell, also zu Deutsch Zelle. Universell war schon mal im Energiezone-Podcast, nämlich vor gut 2 Jahren im Mai 2022, was ja in energiepolitischer und energiewirtschaftlicher Zeitrechnung quasi eine halbe Ewigkeit ist. Also lass uns mal ganz kurz zurückversetzen. Damals war Energiezone noch gar kein eigener Podcast, sondern gerade gestartet als so eine Art Untergenre innerhalb von der Kassenzone. Die Corona-Pandemie war wohl immer noch präsent und die Energiekrise war so richtig voll präsent. Und ich weiß noch ziemlich genau, wie ich die erste Folge mit Stefan damals noch als so ganz normaler Hörer in meiner Küche hier beim Kochen mitgehört habe und total beeindruckt war von der Story, dass Universell die größte Batteriefabrik in Deutschland bzw. Europa bauen wollte, mal ebenso. Und ja, also wer die erste Folge mit der Gigafactory-Story nochmal nachhören will, das ist die Nummer E8 von Energiezone und K394 bei Kassenzone. Und das ist die beste Basis für die heutige Ausgabe, denn die ist quasi ein Update und ja, super spannend zu hören, was sich seitdem so bei Universell getan hat, wie sich die Batterieindustrie und die Produktion von Batterien für spezielle Anwendungen so entwickeln. Und ansonsten geht es natürlich auch um Preisentwicklung von Batteriekomponenten und Rohstoffen, aber auch die ganzen Herausforderungen und Chancen auf dem europäischen Batteriemarkt, einschließlich der Notwendigkeit, dann auch irgendwann mal eine vollständige Wertschöpfungskette aufzubauen. Und der Konkurrenz von asiatischen Herstellern, so wie wir es eigentlich auch aus dem Solar-PV-Modulmarkt kennen. Also jetzt euch ganz viel Spaß bei der Folge mit Dr. Stefan Permin von Universell.
Stefan, willkommen zur Energiezone. Nach 2 Jahren sprechen wir mal wieder. Du warst einer der ersten Gäste in der Energiezone und hast mir die Augen geöffnet zum Thema Batterien. Hier in einem Nachbardorf in der Nähe von Gettorf hast du schon eine Gigafactory gehabt. Da wussten die meisten noch gar nicht, was das eigentlich ist. Stell dich doch nochmal ganz kurz vor für diejenigen, die noch nichts von dir und Universell gehört haben.
Ja, mein Name ist Stefan Permin. Ich bin Gründer und Geschäftsführer von Universell und wir produzieren Batterien für Spezialanwendung.
Ja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu kurz. Ein paar mehr Daten und Fakten wären schon noch schön.
Genau, also das vielleicht einmal wirklich in a nutshell. So vielleicht ganz wichtig, was heißt Spezialanwendung? Also wir spezialisieren uns auf alle Marktsegmente, die irgendwie eine besondere Zelle brauchen. Das können verschiedenste Marktsegmente sein. Ich meine, ganz schick, glaube ich, zu erklären, das ist immer an so Beispielen wie stationären Speichern zum Beispiel oder auch an anderen Anwendungen, wie zum Beispiel E-Bikes, Power-Tools und sowas. Also im Prinzip alles das, was außerhalb diesen typischen Massenmarkt Automobilindustrie gerade passiert, weil da sprechen ja sozusagen alle drüber, dass es überall in den Zeitungen hoch und runter. Natürlich hier Northvolt um die Ecke, Heide, also bald unsere Nachbarn, die sind ja sozusagen die andere Richtung, die machen für den Massenmarkt, für die Automobilindustrie die einzelnen Batterien. Das heißt also, was ich sozusagen im ID3, ID4 habe, das produziert halt Northvolt, und wir spezialisieren uns halt auf alle Marktsegmente drumherum.
Als wir vor circa 2 Jahren geredet haben, also ziemlich genau sogar 2 Jahre her, Mai 2022, hast du gesagt, dass die meisten Batteriekapazitäten weltweit für den Automarkt entwickelt werden gerade. Ich glaube, damals waren 70%. Jetzt waren hier ja vor 2 Folgen, war ja Kion Energy zu Gast, die ja Großspeicher bauen. Teilweise wird das auch gemacht mit ausgemusterten Autobatterien. Also dieser Markt hat sich nochmal deutlich weiter entwickelt. Die Batterien sind gefühlt jetzt so günstig geworden, dass jeder, der sich eine Solaranlage aufs Dach baut, auch einen Speicher ins Haus baut. Kommerziell macht das, glaube ich, immer noch wenig Sinn, aber es ist irgendwie bezahlbarer geworden. Ist es immer noch so, dass 70% der Batterieproduktion in Autos geht?
Ich würde sagen, wenn man Europa betrachtet und Nordamerika, gehen sogar 90% in die Automobilindustrie. Also alles, was man in der Landschaft an Gigafactories findet, die Zellen produzieren, das geht eigentlich alles in die Automobilindustrie. Da gibt's ganz, ganz wenige Ausnahmen, wie zum Beispiel jetzt hier Varta mit den Batterien für die Hörgeräte und Earpods. Mhm. Aber ansonsten geht das alles in die Automobilindustrie, was angekündigt ist und was gerade aufgebaut wird. Also wenn wir uns die europäische Landschaft anschauen, Northvolt hatte ich erwähnt, PowerCo, also sozusagen die Tochterfirma von Volkswagen, ganz klar ein Link zur Automobilindustrie. ACC in Frankreich, beziehungsweise sie wollen, glaube ich, auch in Kaiserslautern aufbauen. Da gehen auch die Zellen zum Beispiel zu Opel und Mercedes-Benz. Also ganz, ganz klarer Fokus Automobilindustrie.
Vielleicht bleiben wir, bevor wir mal in die einzelnen Technologien Anwendungen kommen, noch mal ganz kurz bei dieser Geo-Betrachtung. Wir haben in den letzten 12 Monaten ja eine ganz intensive Diskussion gehabt beim Thema Solarproduktion oder Solarmodul-Endmontage in Europa. Also sozusagen viele Vorprodukte kamen ja trotzdem aus China. Die sind jetzt ja im Wesentlichen abgewandert. Sogar die Windkrafthersteller verlagern jetzt ihre Produktion, weil sie sagen, trotz des großen Booms in Europa können wir nicht mehr kompetitiv Windkraftanlagen hier herstellen. Auch nicht direkt an der Nordseeküste, wo sie dann verbaut werden. Das ist ja, wirkt ja super, super kontraintuitiv. Wie ist das gegen das Gegenteil von intuitiv nochmal? Naja, wisst, was ich meine. Wie ist das denn im Batteriemarkt? Damals wart ihr eine der wenigen, damals vor 2 Jahren, eine der wenigen Anlagen, die überhaupt schon in nennenswerter Größenordnung Batterien produziert haben. Also ich glaube, alle Automobilhersteller vor 2 Jahren haben ja noch irgendwie importiert. Hat sich das irgendwie geändert? Gibt es weiterhin einen Boom, Gigafactories oder Batteriefabriken in Deutschland zu Baum, oder ist jetzt das, was mit Northvolt passiert, so die letzte, sozusagen der letzte Glanz, der letzte Stoß, den man da noch sieht, und dann passiert das Gleiche wie in der Solarindustrie?
Ja, ich hoffe natürlich nicht, weil das wird ja auch unser eigenes Business ziemlich betreffen. Also grundsätzlich, was man viel sieht, ist jetzt einfach auch aufgrund der Regularien, dass asiatische Hersteller in Europa, vor allen Dingen in Osteuropa, aufbauen. Da gibt's auch die großen Player wie LG, Samsung, SK On, die in Osteuropa aufgebaut haben. Die Fabriken laufen auch teilweise. Teilweise werden die noch weiter ausgebaut. Alles für die Automobilindustrie. Dann gibt es ein paar europäische Sachen, die leider auch schon gescheitert sind. Also so ehrlich muss man ja auch sehen. Ich glaube, ein berühmter Fall ist auch British Volt. Da gibt es viele, viele Pressemitteilungen. Die sind gescheitert an dem Aufbau einer solchen Gigafactory. Man braucht halt unglaublich viel Geld und viel Know-how und viel Technologie. Und die haben sozusagen dieses Tal des Todes, wie man so schön sagt, leider nicht überstanden. Also man sieht so Licht und Schatten. Wir müssen nach wie vor in Europa aufpassen, dass wir nicht abgehängt werden und dass es auch Gigafactories gibt, die halt dann nicht im Besitz von asiatischen Investoren sind und von Großkonzernen.
in der In- oder Solarindustrie habe ich ja verstanden, dass so viele Grundteile, die kamen schon aus China, das wurde dann hier noch irgendwie fertig montiert. Jetzt haben wir dich ja, oder ich habe dich besucht vor 2 Jahren dann in Flintbek. Da habe ich ja gesehen, dass so ein richtiger großer, muss man sich vorstellen, wie so ein großer Pizzabackofen, wo das alles durchgeschoben wird, wo auch quasi die Rohmasse, ich gefühlt noch so angerührt wird vor Ort. Also eine sehr, sehr hohe Fertigungstiefe. Ich glaube, bei den Öfen musstet ihr auf Modelle schon aus Asien zurückgreifen. Da gibt es wahrscheinlich jetzt nicht so viele Maschinenbauer in Deutschland, die das irgendwie bauen. Aber wie sieht das denn aus mit der Fertigungstiefe? Und in China haben wir im Bereich Solar ja so eine Übersubventionspolitik gehabt. Das heißt, es gibt massive Überkapazitäten. Wenn das jetzt bei Batterien auch so wäre, dann ist natürlich so die Reise ein bisschen unsicherer oder unklarer nach vorne. Kannst du uns da mal ein bisschen aufklären? Also was kann man denn hier machen? Wie viel Wettbewerbsvorteil oder Nachteil haben wir denn im Standort Deutschland oder Standort Europa und auch Fertigungstiefe?
Also Fertigungstiefe in Europa können wir wirklich über die komplette Wertschöpfungskette inzwischen darstellen. Also ich kann dir quasi eine europäische Zelle geben, wo ich auch dir sagen kann, da kommt das Material komplett aus Europa, also alle Inhaltsstoffe. Das funktioniert aber auch nur, so ehrlich muss man auch sein, mit einem kleinen Aufpreis, also 20%, 30%, 40%, je nach Modell und ich sag mal deinen persönlichen Vorlieben für die Zelle, hast du schon als Preisaufschlag, wenn das komplett aus Europa kommt. Wir sind da auch relativ transparent mit unseren Kunden. Es gibt Kunden, die sagen, das ist genau das, was ich brauche, das möchte ich haben. Ich bin bereit, den Aufpreis zu zahlen. Zur Wahrheit gehört aber auch, es gibt auch Kunden, die sagen, nein, den Aufpreis bin ich nicht bereit zu zahlen. Und da sind wir dann auch so transparent und sagen, okay, wir haben auch alternative Hersteller, die halt dann auch in Asien sitzen und dann kriegen wir es halt auch günstiger hin.
Mhm. Was sind das denn für Vorprodukte? So kannst, was besteht denn, was kommt dann alles in so eine Batterie rein?
Also ich glaube, das Wichtigste ist das Aktivmaterial, nennen wir das. Also das ist auf der Anode- und Kathodenseite zu finden. Also einmal Anoden-Aktivmaterial, was meistens eine Mischung aus Silizium und Graphit ist. Und auf der Kathodenseite, das ist, der Chemiker würde sagen, dann schönes Schichtoxid. Eine Verbindung meistens aus Nickel, Kobalt, Mangan und Lithium. Und das wird zum Beispiel von BASF in Deutschland in Schwarzheide hergestellt. Das wird aber natürlich auch in Korea und China und so weiter produziert.
Okay, also das kommt da alles rein. Und hat sich das jetzt nochmal stark verändert? Weil ich habe jetzt meine gelesen zu haben, dass BYD mittlerweile in seine Basis-Elektroautos gar nicht mehr eine Lithium-Ionen-Batterie baut, sondern etwas Natrium-basiert. Das heißt, es ist gar nicht mehr, also dadurch wird es A, billiger. Und dieser extrem seltene Rohstoff Lithium oder teure Rohstoff ist dafür gar nicht mehr notwendig. Das ist aber sehr stark angelesenes Wissen und ich habe immer die Befürchtung, da bewege ich mich jetzt auch so auf mega Glatteis, aber deswegen haben wir dich ja hier im Gespräch.
Ja, also das, was heute in den BYD-Autos ist, ist immer noch die Lithium-Ionen-Batterie, also ganz klassisch. Aber es wird ganz stark daran gearbeitet, da umzusteigen auf die Natrium-Ionen. Und hier muss man aber auch sagen, Vorsicht, das kommt dann immer auf den Anwendungsfall drauf an. Also die Natrium-Ionen-Batterie de facto hat halt eine etwas schlechtere Energiedichte. Das liegt chemisch gesehen an einer elektrochemischen Spannungsreihe und da haben wir dann einfach etwas geringere Spannung in den Zellen für Natrium. Das heißt also, in einem Supersportwagen wird meiner Meinung nach die Natrium-Ionen-Batterie nie Fuß fassen. Aber für ein günstiges Basismodell, dort kann ich auch eine Natrium-Ionen statt eine Lithium-Ionen-Batterie einbauen. Die Chinesen haben erste Autos, wo das schon drin ist. Angeblich muss man sagen, also ich habe es jetzt auch nicht mit eigenen Händen irgendwie gefühlt oder gesehen. Da gibt's Prototypen, aber das ist noch nicht in großer Serie. Es ist aber ein riesen interessantes Feld, auch gerade für den europäischen Markt, weil ja Lithium ist halt in Südamerika das Hauptabbaustätte. Die Verträge sind meistens schon zwischen Asien und vor allen Dingen China und den entsprechenden südamerikanischen Ländern geschlossen. Und somit Natrium ist halt überall verfügbar, auch im Meersalz zum Beispiel. Das heißt also, da hätten wir einen riesen Vorteil, wenn diese Technologie sich auch mehr und mehr am Markt durchsetzt. Aber auch da müssen wir halt als Europäer aufpassen, dass wir nicht den Anschluss verlieren, weil die Chinesen halt super schnell sind. Also da ziehe ich auch echt den Hut. Die sind halt total schnell und laufen total schnell in diese Richtung auch der neuen Technologien.
Könntest du denn deine Produktion, also wenn sich das irgendwie etabliert, diese Natriumbatterien, könntest du das auch umstellen oder bräuchte man dann ganz andere jetzt Backöfen, um bei diesem Bild zu bleiben?
Nee, also unsere Backöfen sind auch für die Natrium-Ionen-Batterien schon bereit. Wir haben auch schon auf dem Pilot-Level schon Natrium-Ionen-Batterien hergestellt und produziert, getestet und haben jetzt auch ein großes Projekt, das ist Anfang des Jahres angelaufen, wo wir halt am Ende wirklich auch einen Gabelstapler mit diesen Natrium-Ionen-Batterien ausstatten wollen.
Okay, also ist jetzt gar nicht, also ist tatsächlich die Anwendungsreife ist grundsätzlich schon da. Jetzt ist nur noch die Frage, wie schnell ersetzen eigentlich diese Batterien dann diese großen Anwendungscases und Cases, wo es gar nicht so um die Peak-Performance geht, also stationäre Speicher zum Beispiel im Haus oder Großkraftwerke wie von Kion Energy. Könnten die heute schon darauf zurückgreifen oder bekommen die am Weltmarkt im Wesentlichen auch noch Lithium-Ionen-Batterien?
Also die meisten nach wie vor sind noch auf Lithium-Ionen-Batterien und das wird noch ein paar Jahre dauern. Das muss sich ja Stück für Stück erstmal alles umstellen. Und vor allen Dingen darf man nicht vergessen, die Wertschöpfungskette muss sich ja auch neu aufbauen. Also da, wo ich zum Beispiel auf der Anodenseite heute Graphit habe, da habe ich in der Natrium-Ionen-Batterie auch einen Kohlenstoff, das nennt sich aber Hardcarbon. Das ist sozusagen Kohlenstoff in einer etwas anderen Struktur als Graphit. Und da brauche ich natürlich auch einen Zulieferer, der mir irgendwie nicht nur 100 Kilo, sondern 2000, 3000 Tonnen pro Jahr dann vor die Tür stellen kann. Sonst funktioniert das ja alles
nicht. Und die gibt's noch gar nicht. Und die ist jetzt nicht so, dass ich jetzt hier zwischen Heide und Flintbek irgendwo in der Höhe von Elmshorn da jetzt irgend so eine Fabrik für dieses Hardcarbon etabliert?
Also noch hat sich da keiner angesiedelt, aber es kann ja noch werden in der Zukunft. Aber da müssen wir, genau das ist der Punkt, wir müssen halt in Europa aufpassen, dass wir halt diese Wertschöpfungskette dann auch schnell genug aufbauen.
Aber siehst du denn mit dieser Ansiedlungspolitik von Northvolt, auch das ist ja quasi schon ein bisschen euer Segment, auch wenn sie jetzt natürlich für die Automobilindustrie vor allem produzieren, nicht für Spezialanwendungen. Siehst du denn diese Aufbruchstimmung? Also schaffen wir es dann, geschlossene Wertschöpfungsketten zu etablieren? Schaffen wir es auch, einen Wettbewerbsvorteil zu etablieren? Wir wollen ja nicht nur das Gleiche produzieren, ein bisschen teurer, sondern wir wollen ja auch vielleicht auch bessere Batterien oder andere Speichermöglichkeiten, damit wir eben nicht abhängig sind von China, also diese Northvolt-Eröffnung, dieser Spatenstich, da waren ja auch wieder irgendwie alle dabei, ne? Der schleswig-holsteinische Ministerpräsident, ich glaube auch Ola Habeck war auch dabei. Wie guckst du da drauf? Also wenn durch diese Förderung von Northvolt würde ich ja erwarten, dass du auch mal irgendwo angeklopft hast und gesagt, ne, wir könnten jetzt ja auch in Flintbek nochmal 3 Hallen mehr bauen, wenn du uns 200 Millionen gibst.
Ja, also da sind wir natürlich auch an diesen Fördertöpfen dran. Natürlich haben wir nicht die Strahlkraft von Northvolt, so realistisch muss man auch sagen. Wir sind auch eher der Mittelstand an der Stelle. Das heißt, wir hängen natürlich auch ein bisschen hinter solchen Großkonzernen, die natürlich auch viel mehr Manpower haben, auch um solche Anträge dann durchzuführen. Also da hängt ja auch ein großer Bürokratiezopf dran. Trotzdem sind wir auch an solchen Themen natürlich dran. Sind da auch in intensiven Gesprächen mit verschiedenen, ich sag mal, Regierungsstellen. Das heißt, ja, prinzipiell begrüße ich das, dass Northvolt hier hinkommt. Es ist ein gutes Signal, dass in Europa was aufgebaut wird, dass es alles muss. Ich bin der Meinung sogar, wir müssten noch viel, viel mehr machen. Also auch entlang der Wertschöpfungskette, also letztendlich, wir sind ja im gleichen Segment der Wertschöpfungskette unterwegs als Zellhersteller wie Northvolt. Aber auch davor, Aktivmaterialien muss ja auch jemand herstellen.
Also wie dieses Graphit oder Hardcarbon oder wie hieß das noch?
Genau.
Okay.
Da muss es ja auch jemanden geben, der muss auch gefördert werden. Und da haben wir einfach das Problem, dass wir ja im internationalen Wettbewerb sind, wie du schon sagtest. Und ist es ja nicht so, dass ich in China jetzt keinerlei Förderung bekomme. Hm. Also vielleicht als Europäer eher nicht, aber
und
die Unternehmen.
Klopfen amerikanische Investoren an, die durch dieses Förderprogramm in den USA jetzt neue Aufbruchsstimmung haben und sagen, jetzt ähnlich wie bei Meyer Burger, die mit ihrer Produktion in die USA gehen, was jetzt in der, sagen wir mal, in der Podcast-Gastszene eher belächelt wird, weil die Produkte auch dort irgendwie jetzt nicht interessanter und besser werden als die chinesischen Importe. Aber klopfen Investoren an und sagen, hey Stefan, bau doch hier die nächste Batteriefabrik hier in Arizona auf.
Durchaus. Also die Amerikaner sind da unglaublich stark gerade am Werbetrommel rühren. Also eigentlich so die letzten 3 Jahre, dass man sich da auf jeden Fall ansiedeln sollte. Und ich meine, es wirkt ja auch. Also auch wenn es belächelt wird, aber ich glaube, Northvolt hat auch in Kanada einen Ableger. Ich glaube, PowerCo plant eine Fabrik, ich meine auch in Kanada. Also da merkt man ja schon, das kann man nicht ganz ignorieren, sondern das, die Sachen wirken. Es ist zwischen den Kontinenten letztendlich ein Wettbewerb, welche Firma siedelt sich wo an.
Okay, und dann bleiben wir mal kurz bei den Preisen, wo wir jetzt bei dieser Wettbewerbssituation sind. Ich bin mir ziemlich sicher, dass als wir vor 2 Jahren gesprochen haben, haben wir über Batteriespeicherpreise für die Solaranlage zu Hause im Bereich so 500 bis 1000 Euro pro Kilowattstunde. Jetzt bekomme ich was habe ich gestern gesehen, 10 kW BYD-Speicher, also sozusagen schon eine hohe Qualität sozusagen in der Speicherauslegung für 4.000 Euro. Ich habe aber schon No-Name-Speicher gesehen, auch für 2.000 Euro für 10 kW, die dann aber jetzt, keine Ahnung, die hatten bestimmt ein paar Sachen, konnten nicht so schnell laden, entladen, hatten weniger Zyklen. Aber wir kommen jetzt schon in diesen Bereich, von dem wir vor 2 Jahren gesprochen haben, diesen 100 bis 200 Euro Bereich pro Kilowattstunde. Wir sind nicht mehr so weit davon entfernt. Das müsst ihr auch euch betreffen. Also ihr verkauft ja im Grunde genommen auch ein Produkt für den Preis pro Kilowattstunde, jetzt mal ganz vereinfacht zu sagen. Wie guckst du da drauf?
Naja, das liegt ja nicht nur an uns als Zellhersteller, sondern es liegt halt vielfach auch an den Rohmaterialien. Also der Lithiumhydroxidpreis, was ja ein sehr teurer Rohstoff bei uns in der Industrie ist, aber auch Nickel, Preise, Kobaltpreise sind halt in den letzten Jahren runtergegangen. Ich denke mal, da gab es auch so einen kleinen Hype auf die Elektroindustrie oder auf die ganze Elektromobilität. Und dann haben, glaube ich, unglaublich viele Fertigungen unglaublich riesige Mengen an den Rohstoffen nachgefragt, auch gar nicht physisch abgenommen, sondern erstmal nachgefragt. Und bleiben wir vielleicht bei dem Beispiel British Volt, ich glaube, die wollten 64 Gigawattstunden aufbauen.
Also Kapazität pro Jahr.
Genau, das heißt also unglaublich groß. Jetzt stell dir vor, da gibt's ganz viele auf der Welt, die fragen dann solche Mengen ab. Das heißt, es entsteht ein Hype. Es gibt findige Rohstoffhändler, die sich dann freuen und dann steigen die Preise ordentlich nach oben. Und wenn dann 1, 2 von diesen großen Projekten scheitern von heute auf morgen, dann ist auf einmal die Nachfrage wieder weg. Und genau das sehen wir am Markt. Also Lithiumhydroxid ist unglaublich runtergegangen. Ich will nicht lügen, aber ich glaube so ungefähr fast um 50% zu dem Hype. Das Gleiche kann man eigentlich für Kobalt sagen. Ich glaube so 20-30% runter. Also die ganzen Rohstoffe, die Metallpreise sind gesunken. Und das wird natürlich auch weitergegeben am Markt. Wäre ja auch nur fair, oder ist nur fair. Das kann sich auch in der Höhe dann keiner erlauben, das so in die Tasche zu stecken, sondern da fallen halt die Preise gerade. Dazu sind mehr und mehr Produktionskapazitäten jetzt aufgebaut. Wir sind noch nicht im überkapazitiven Bereich. Die Nachfrage ist auch nach wie vor richtig, richtig groß und wird auch weiter steigen.
Okay, die Preise sind jetzt aber schon sehr weit gesunken, also sozusagen deutlich unter diese 50 sozusagen Prozent Ersparnis bei den Rohstoffen. Jetzt frage ich mich natürlich, bei den Solarzellen hatten wir jetzt dieses chinesische Übersubventionsproblem. Das heißt, da haben irgendwie alle Bundesstaaten in China miteinander konkurriert und dann konnte man teilweise Solarmodule, große 400 Watt Module für 30 Euro im Großhandel kaufen, jetzt vereinfacht gesagt, obwohl eigentlich der faire Preis mindestens 100 Euro wäre. Steht uns das bei Batterien noch bevor oder, also ich frage jetzt mal für einen Freund, der sich überlegt, eine größere Hausspeicheranlage zu kaufen. Macht es jetzt Sinn zu kaufen oder könnte das nochmal 50% fallen im nächsten Jahr?
Also ich glaube, dass es 50% fällt im nächsten Jahr, glaube ich nicht dran. Es wird über die Jahre immer weiter fallen, weil die Technologie sich ändern werden. Also es wird sicherlich ein Teil sein, der von Lithium rübergeht auf Natrium. Das heißt also auch hier die Verknappung der Rohstoffe, die ja auch teilweise dann ganz groß dramatisiert worden sind, der wird so nicht eintreten. Die Herstellungsverfahren werden sich noch weiter verbessern, vor allen Dingen was halt Ausschuss in der Fertigung angeht. Das heißt also, es wird meiner Meinung nach stetig weiter fallen, aber man wird jetzt auch keine riesigen Sprünge haben. Also wir werden von den 300 nicht nächstes Jahr auf 200 fallen direkt, sondern das wird, also es geht eher so in so eine auslaufende Funktion rein, dass wir uns dann dem Minimum immer mehr annähern, aber dann in kleineren Schritten und über einen längeren Zeitraum.
Okay, also diese, sagen, also da war 2023 schon ein extremes Jahr, sagst du, der Markt normalisiert sich jetzt. Wie entwickelt sich denn grundsätzlich die Nachfrage nach Batterien? Ich bekomme da so gemischte Signale. Wir hatten vor zwei Jahren so eine massive Aufbruchstimmung in der Automobilszene, vor allem in Deutschland. Jetzt gibt's wieder Rufe nach, nee, der Verbrenner aus ist eigentlich zu früh, Sixt und Co. muss dann Elektroautos aus, weil die Kunden dann doch eher normale Autos noch nachfragen. Das ist sicherlich ein Phänomen, das hält nicht ewig an, aber es wirkt ja im Grunde genommen verlangsamt auf die Nachfrage. Gleichzeitig, darüber haben wir im Vorgespräch kurz gesprochen, kommen jetzt aus China schiffeweise neue Autos mit Batterie von BYD, MG und den ganzen anderen. Wie bekommst du das mit der Nachfrage mit? Gibt es täglich neue Menschen, die anrufen und Firmen, die sagen, hey, ich brauche Batterien von dir, Stefan, oder hat sich das auch ein Stück beruhigt?
Ich glaube, man muss ein bisschen differenzieren zwischen den einzelnen Marktsegmenten auch im Bereich des Automobil oder der Automobilindustrie. Es gibt sicherlich was ist im Moment das Problem im Automobil? Ich kann einen Verbrenner für die Hälfte kaufen wie für ein Elektroauto bei deutschen Herstellern. Vielleicht ist es auch ein bisschen übertrieben jetzt der Vergleich, aber ich habe eine deutliche Preissteigerung, wenn ich ein Elektroauto kaufe, was irgendwie ungefähr gleich ist von der Ausstattung und so weiter. Jetzt kommen die chinesischen Hersteller wie BYD und so weiter und werden sicherlich dieses Niedrigpreissegment, attackieren. Das heißt, jetzt müssen dann auch VW und Co. wahrscheinlich nachziehen und sagen, okay, wir bieten unsere Elektroautos günstiger an. Oder die Chinesen werden diesen Markt dann in dem Segment besetzen. Das wird definitiv, glaube ich, zu einer noch besseren Akzeptanz der Elektromobilität und Elektroautos im Allgemeinen führen. Ich glaube auch fest daran, dass sich das durchsetzt und Verbrennungsaus. Ich bin da sowieso kein Freund von generell von Verboten, aber ich glaube, das wird kommen, früher oder später. Und dann haben wir sicherlich aber noch Märkte im mittleren und auf jeden Fall auch im hohen Preissegment. Und das ist ja das, wo wir dann eher auch mal mit der Automobilindustrie Kontakt haben, wenn es halt darum geht, hochwertige Zellen, wie bekomme ich einen Sportwagen hin, der einfach mir deutlich mehr Performance bietet als jetzt ein Mittelklasse oder ein unterer Klasse Wagen.
Und habt ihr da jetzt vor Ort, einfach nur mal so, weil du hast es ja schon gesagt, die Chinesen sind extrem schnell, Dinge zu adaptieren und zu pushen. Würdest du sagen, wenn jetzt Porsche jetzt irgendeine Spezialserie auflegt, irgendwie den Taycan Super Turbo S GT3 4 Plus, whatever, könnten die bei euch besser bedient werden, als wenn sie zu Cattle gehen nach China und sozusagen ein ähnliches Produkt dort entwickeln lassen? Also gibt es quasi jetzt hier in der Spitzenforschung, Spitzentechnologie, gibt es da noch einen Vorsprung, den du da anbieten könntest oder den wir nutzen könnten?
Genau, ich kann zwei Sachen an der Stelle anbieten. Auf einen Seite kann ich den Vorsprung anbieten. Bei der Zelle, indem ich mehr Performance rausholen kann, du kannst sie besser kühlen, du hast eine höhere Leistungsdichte.
Und aber auf der kannst anderen, du das besser als ein Wettbewerber aus China, der vielleicht 100-mal so groß ist wie Universal?
Ich kann es besser und ich habe auch Lust, mich damit zu beschäftigen. Man darf da nicht unrealistisch sein. Warum sollte sich Kattel damit beschäftigen, für Porsche, ich sag mal, 10 Millionen kleine Zellen zu bauen? Wenn sie an einen großen Konzern wie BYD oder Tesla Milliarden von Zellen in ihrem Standardformat, was jetzt etabliert ist und was sie entwickelt haben und wo sie, was auch eine gute Performance, eine solide Performance bietet. Warum sollten sie sich damit beschäftigen, so wenig Zellen zu verkaufen, beziehungsweise erst zu entwickeln, aufwendig, und dann verkaufen? Deshalb, also ich glaube, die Spezialmärkte, Spezialanwendungen wird es immer geben. Die gibt's ja auch im Solarbereich. Also es gibt ja den Solarpanel, den ich für ganz, ganz günstig kaufen kann, den mir jeder bietet. Und es gibt ja so Spezialanwendungen, wo irgendwie man die Solarpanels dann irgendwie flexibel knicken kann und auch auf seinen Rucksack draufkleben kann. Klar ist das eine Spezialanwendung, aber die gibt es und da sind dann auch gewisse Anwendungen, Bereiche, Marktsegmente bereit, mehr Geld auszugeben.
Okay, ich verstehe. Also du könntest das in diesem Fall, ist jetzt, und es gibt es auch noch Forscher, die quasi aus Europa kommen, die jetzt Patente im Bereich Zelltechnologie veröffentlichen, dann kommt das auch alles aus Asien. Hin und wieder liest man ja von diesen Superzellen. Ah, jetzt ist wieder irgendwie XY entdeckt und 5000 Kilometer Reichweite und nur 10 Minuten Laden ist jetzt möglich. Also hin und wieder entdeckt man diese Sachen, ja. Und da bin ich mir ganz sicher, da würde ich immer dir eine WhatsApp schreiben und sagen, sag mal, Stefan, kann das sein? Aber dann schickst du mir wahrscheinlich nur so ein lachendes Smiley zurück. Aber kommt das noch aus Europa? Kommt da wirklich was nach? Oder ist jetzt der nächste Schritt wirklich, Natrium-Ionen in die Massenproduktion zu bringen?
Es gibt nach wie vor total innovative Ideen, auch Laborergebnisse, und die kommen aus Europa, die kommen auch ganz viel aus den USA und natürlich auch Asien. Also da sind wir, da stehen wir dem auch nicht wirklich absolut im Schatten. Die meisten Patentanmeldungen sind, glaube ich, inzwischen in Asien auf dem Gebiet. Aber was man nicht vergessen sollte, es ist noch nicht mal die halbe Miete. Also ich kann eine super Erfindung im Labor haben und merken auf dem Pilotstadium, ich kriege das überhaupt nicht in die Massenproduktion. Und dann ist das auch eine super Zelle, aber die wird das dann niemals in die Massenproduktion schaffen. Und der Grund ist, dann sind Prozessprobleme oder halt, dass ich irgendwelche speziellen Rohstoffe gar nicht günstig einkaufen kann und so weiter. Es kann also auf dem Weg zur Kommerzialisierung an total trivialen Sachen scheitern. Und deshalb ist es aus meiner Sicht extrem wichtig, dass wir halt hier in Europa Industrie haben, also Batterieindustrie, Batteriewerke, die halt auf der einen Seite jeden Tag produzieren und auf der anderen Seite halt diese Innovationen, die dann hier in Europa oder auch in Nordamerika entstehen, aufgreifen können und sagen, hey, das könnten wir uns vorstellen, dass das wirklich irgendwann mal in Serie geht. Oder halt auch sagen, naja, das ist ja jetzt ganz nett, was du hier im Labor erforscht hast. Und da ist es auch klasse und ist auch eine super Batterie. Aber für die Produktion und die richtige Kommerzialisierung ist halt total ungeeignet.
Und die Batterien, die jetzt in Autos vor 1-2 Jahren verbaut wurden, gibt's da mittlerweile einen massiven Sprung, wenn man jetzt irgendwie können wir mal einen gebrauchten Tesla kauft von vor 3 Jahren oder jetzt gibt's ja auch ID3s. Riskiert man da was oder ist das alles extrem solide? Was für ein Auto fährst du eigentlich?
Grundsätzlich ist das sehr solide und die Schritte sind eher klein. Also die Batterien oder die Zellen dahinter, die Chemien, das wird 5-10% besser. Dann kommen noch Faktoren hin, dass man halt die Zellen in der Anordnung, also der VW hat ja zum Beispiel diese Plattform. Es gibt mehr und mehr sogenannte Cell-to-Pack-Systeme. Also das heißt, heute in den älteren Wagen muss man sich so vorstellen, ich habe die Zellen, die baue ich erstmal zu Modulen und wenn wir dann Module haben, dann verbaue ich die sozusagen zu dem großen Batteriepack, was dann zwischen den Achsen hängt. Und da gibt es dann auch Konzepte, das abzukürzen, dass man gar keine Module mehr hat. Das spart man dann wieder Platz und auch Gewicht und so weiter. Also hier gibt's kleine Technologie-Schritte, aber es gibt nicht riesige Sprünge. Also es gibt keinen, der vorher 300 Kilometer gefahren ist und dann 700 Kilometer fährt. Also da muss man keine Angst haben. Da kann man auch ein älteres Modell von allen Herstellern kaufen.
Und wie lange halten diese Dinge? Was glaubst du, also würdest du ein 5 Jahre altes E-Auto kaufen?
Auf jeden Fall. Also zumindest von europäischen, deutschen Herstellern würde ich sofort machen. Und auch von Tesla, also von amerikanischen Herstellern. Weil ich glaube, das ist so solide getestet, die haben so aufgepasst, dass da halt nichts passiert, was die irgendwie den Ruf versauen könnte. Also ich würde sagen, die ersten Tesla sind wahrscheinlich noch viel robuster als die neuesten Modelle. Weil am Anfang ist da keiner ein Risiko eingegangen. Also das ist so solide getestet. Da muss man keine Angst haben, dass das Ding jetzt irgendwie morgen nur noch 10 Kilometer Reichweite hat oder so.
Okay. Was für ein Auto fährst du?
Ich fahre im Moment einen Hybrid. Das liegt daran, dass ich dann doch ab und zu mal sehr weite Strecken fahren muss. Und das dann mit der Fahrweise, die ich an den Tag legen muss.
Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Da hätte ich jetzt gedacht, dass du hier ein langstreckentaugliches Auto hast. Keine Ahnung, ein Tesla mit der größten Batterie oder was fährt gerade am weitesten? Der EQS mit der größten Batterie fährt, glaube ich, gerade am weitesten.
Ja, also im Moment haben wir BMW hier als Poolfahrzeug oder als Firmenfahrzeuge. Und ich teile mir hier mit meinem Mitgründer sozusagen ein Hybrid und er hat ein rein elektrisches Auto. Und dann ist immer so, wer dann gerade die weite Strecke fahren muss, der kriegt dann den Hybrid und der andere fährt dann mit dem reinen E-Auto. Ja. Aber ganz ehrlich, vom Fahrspaß rein elektrisch, ich liebe das. Also absolut schönes Gefühl, dieses leise und dann dazu natürlich diese unglaubliche Beschleunigung. Finde ich super.
Okay. Und ich glaube, diesen Spatenstich mit nochmal ein bisschen auf die Wettbewerbslandschaft zu schauen, diesen Spatenstich zu Northvolt, den gab es vor ein paar Wochen. Wir haben aber schon drüber geredet vor 2 Jahren. Das hat jetzt doch ein bisschen gedauert am Ende. Siehst du denn, auch wenn sich jetzt in Elmshorn noch kein Hardcarbon-Produzent angesiedelt hat, siehst du denn grundsätzlich so eine Bewegung Richtung Küste, da wo jetzt Energie ja deutlich günstiger ist, weil wir kriegen ja gar nicht die Leitungskapazitäten aufgebaut, um dann die Energie quasi aus der Ostsee oder Nordsee abzutransportieren, wo man sagt, okay, da kommen jetzt energieintensive Gewerke hin, die brauchen auch Batterien, um den günstigen Strom tagsüber irgendwie einzuspeichern, um dann ihre Anlagen die ganze Nacht zum Beispiel laufen zu lassen. Die schaffen es irgendwie tausende von Ladezyklen jedes Jahr durch die Batterien zu hauen. Das lohnt sich total für die. Also das, wovon jetzt irgendwie viele geredet haben, und dann sagt so, die Industrie siedelt sich dort an, wo Energie günstig ist. Deswegen gibt es ja den Ruhrpott überhaupt. Da war nämlich die Kohle. Passiert das wirklich? Siehst du da was?
Also klar sieht man Tendenzen dahin, aber ich glaube, zu einer Ansiedlung, muss man auch so ehrlich sein, gehört mehr als nur günstige Energie. Also es ist ein Argument. Ein positives Argument für Norddeutschland. Und das ist, glaube ich, auch sehr, sehr gut so. Wir müssen aber auch sehen, also gerade Northvolt, riesige Anzahl Arbeitsplätze, die sie schaffen wollen. Heide ist eher überschaubar. Klar hat man Hamburg, aber da muss auch viel passieren, dass man dann genug Arbeitsplätze nicht nur schafft, sondern die auch besetzt hat. Und das ist ja allgemein ein Riesenproblem in Deutschland, dass wir eigentlich zu wenig Arbeitskräfte haben. Also insofern, ich glaube, es gibt Argumente für Norddeutschland. Es gibt aber auch berechtigte Argumente, die dagegen sind.
Okay. Sehr, sehr, sehr diplomatisch ausgedrückt. So, dann kurze Info, ein Update von dir mal zum Thema Kapazitätsausbau. In den 2022er Podcast, da habe ich ja alles dokumentiert. Da gibt es eine gute Transkription auf der Website. Hast du gesagt, bis 2026 wollt ihr 10 Gigawatt Kapazität ausgebaut haben. Und der lag damals irgendwie bei 1,4 oder so. Da magst du mich aber korrigieren. Jetzt sind wir ja genau in der Mitte zwischen 22 und 26. Rein rechnerisch dürftet ihr jetzt bei 5 bis 6 sein. Wo ist die Reise angekommen?
Also wir sind noch ein bisschen drunter. Wir sind eher, ich würde sagen, bei von der Kapazität her ungefähr bei 2,5, 3. Das liegt ein bisschen daran, dass wir gesagt haben, wir wollen ein bisschen innovativer sein. Also die Ideen bei uns sprudeln doch ganz schön in der Innovation. Und du hattest das ja mit den Pizzaöfen am Anfang erwähnt. Und unsere Idee ist so ein bisschen die Pizzaöfen im Moment einzusparen. Ganze nennt sich dann Trockenbeschichtung. Also du warst ja bei uns, also hast du gesehen, wir rühren ja diese dickflüssige Paste an. Ich sag mal Joghurt in Schwarz. Und
vielleicht müssen wir bei euch mal so ein Energiezone-Frühstück machen. Das würde, glaube ich, viele Leute interessieren.
Genau, und letztendlich hast du ja gesehen, diesen riesen Putzofen, also diese dickflüssige Masse kommt da herein, wird aufgetragen auf die Aluminium- oder Kupferfolie und fährt dann durch diese lange Ofenstrecke. Und das, was ich sozusagen an Lösemittel oder Wasser da vorne reingebracht hat, das dampfe ich ja dann in den Öfen ziemlich energieaufwendig wieder raus. Und wir glauben, dass der nächste Innovationsschritt in der Batterieprozesstechnik ist, dass man halt die Masse trocken beschichtet. Also man hat so eine Art Extrudat und das wird dann direkt warm gemacht und auf die Substratfolie aufgewalzt. Ohne, dass man Lösemittel braucht. Und dadurch kann man natürlich unglaublich viel Energie einsparen. Also wir erhoffen uns 27% Energie einzusparen, gesehen auf den kompletten Zellfertigungsprozess.
Ist Energie in der oft als Kostenfaktor relevant für die sozusagen komplette Produktion? Also wie viel Prozent macht Energie aus vom Ende von der Kosten von der Zelle?
Das sind schon, je nachdem, wo man produziert, das ist eher, ich sag mal, irgendwo 5-10%, also nicht riesig, aber es hat schon Einfluss. Und ich habe aber auch einen Akzeptanzvorteil. Weil natürlich Energie ist auch gleich CO2-Äquivalente und wenn ich natürlich mit weniger Energie produzieren kann, habe ich einen viel geringeren CO2-Fußabdruck für meine Batterie.
Aber ich lerne jetzt ja immer, ich gucke mir ja quasi täglich die Redispatch-Daten an, also wie viele Windkraftanlagen stehen hier eigentlich still und wenn die Sonne scheint und jetzt haben wir ja gerade immer noch einen krassen Solarausbau, auch im Privatbereich, das heißt, hier kann bald jede Siedlung sich, wenn die Sonne scheint, aus den eigenen Häuserdächern versorgen. Dann muss die Industrie ja den Strom abnehmen am Ende, wenn man sie irgendwie nutzen möchte oder halt speichern. Das müsste doch super billig werden, Energie, auch für euch da in Flintbek. Also sind ja drumherum da, wo ihr eure Anlage habt, stehen ja Dutzende Windkraftanlagen, die auch vom Redispatch dauernd betroffen sind. Also entweder fangen die halt an, Speicher zu bauen, damit sie auch nachts irgendwie einspeichern können. Da gibt es, glaube ich, ein regulatorisches Problem. Das dürfen die nicht. Dann verlieren die quasi ihren erneuerbaren Energiezuschuss Anspruch. Aber das dürfte sich auch irgendwann ändern. Aber wenn ich jetzt so ein Windkraftanlagenbetreiber wäre und nächste Woche besuche ich einen der größten, Denker Wulf, auch ein anderes Nachbardorf und frage die dann mal, dann will ich doch jetzt anfangen, bei euch große Speicher zu bestellen, damit ich den Strom einfangen kann tagsüber und dann nachts ins Netz gebe, wo ich dann nochmal mit 10, 12 Cent bekomme. Und die Erstellungskosten sind ja doch dann relativ gering, wenn die Anlage sowieso schon gebaut wurde.
Ja, absolut. Also wir müssen alles Mögliche aufbauen, aber also es hilft ja auch, die Energie erst gar nicht zu verbrauchen. Also insofern gebe ich dir absolut recht. Wir müssen große Speicher aufbauen, um die Energie zu speichern, weil du es schon richtig gesagt hast, also meistens ist der Verbrauch, wenn die Sonne scheint, auch nicht so hoch. Das merkt man auch, wenn man so eine private Solaranlage hat, dass eigentlich dann, wenn die ganze Energie zur Verfügung steht, nämlich mitten am Tage, dann ist man meistens auf der Arbeit und nutzt die überhaupt nicht. Das heißt also, Speicherung von Energie ist wichtig. Dafür müssen riesige Batteriespeicher aufgebaut werden. Genauso gehört es aber auch aus unserer Sicht zur Wahrheit, dass man vielleicht die eine oder andere Energie gar nicht erst verbraucht.
Das stimmt. Da hast du recht, aber ich habe gedacht, quasi, wir wären quasi so ein krasses Energieüberschussland, dass sich eigentlich gar keiner Sorgen machen sollte, ob wir hier noch groß Energie einsparen. Zumindest wenn es halt während der Produktionszeiten, vor allem tagsüber, wenn die Sonne scheint, aber auch im Winter, wenn die Windkraftanlagen sich drehen, so günstig wird. Und wenn die sich gerade nicht drehen, dann ist ja quasi so viel in den Batteriespeichern vorhanden, dass du dann für wenige Cent das abrufen kannst. Habe ich irgendwas vergessen im großen Update? Ich habe gelernt, ihr könnt weiter mithalten. Du machst dir aber auch quasi Sorgen, was die Erhaltung der Wertschöpfungskette zum Thema Batterien in Europa angeht. Da haben wir noch einen besseren Track Record als bei Solar zurzeit, aber es muss was getan werden. Von alleine bleibt das nicht so. Irgendwas vergessen, was wir noch besprechen müssten?
Ich glaube, wir haben das ganz gut heute abgedatet und
Und du fährst ein Hybrid, das ist natürlich eine kleine Enttäuschung hier. Die spielt den Anti-Batterie-Freunden hier bei LinkedIn dann direkt in die Karten. aber ich glaube, wir sollten die Idee mal weiter verfolgen, so ein Energiezone-Frühstück für euch zu machen, weil ich fand das extrem spannend mit dem Backöfen. Weil das können sich Leute gar nicht vorstellen, was dahinter steckt. Was ist denn die avisierte Zeit, bis wann Northvolt die erste produktive Zelle da aus Heide aus der Fabrik bringt?
Ich weiß nicht ganz auswendig, was der offizielle Startdatum ist. Aber wenn man mal realistisch ist, also jetzt eine Halle aufbauen, das ist nicht gerade klein, was die aufbauen. Da braucht man ja, also kann man ja mal locker sagen, ja, dann muss da alles in der Halle installiert werden, vorinstalliert werden, dann müssen die Maschinen da rein. Dann muss das Ganze in Betrieb genommen werden, aufgerampt werden. Ich würde mal sagen, 2 Jahre, 2,5 okay. Jahre. Und das ist extrem ambitioniert dann.
Okay, cool. Also, wir hoffen, dass wir, wenn wir in 2 Jahren sprechen, dann die 10 Gigawatt Kapazität erreicht haben oder eine total krasse abgefahrene Zelle oder einen neuen Innovationssprung. Sprung. Für alle, die hier zuhören, immer wenn es um Detailthemen geht zum Thema Batterie, dann sozusagen frage ich natürlich Stefan, was der davon hält, ob davon irgendwas zu halten ist. Und ansonsten freue ich mich natürlich auf die Rückfragen, auch im Forum, im Discord-Forum bei Energiezone. Bedanke mich für deine Zeit, Stefan.
Sehr gerne. Danke, Alex.
Ja, das war's mit der Folge E49 von Energiezone. Also ich bin jetzt wieder auf Stand, was den Batteriemarkt angeht und konnte jede Menge mitnehmen, meine Erkenntnisse so, also jetzt auch keine große Überraschung, aber der Großteil der Batterieproduktion geht vor allem in die Automobilindustrie und nur ein ganz kleiner Prozentsatz in andere Marktsegmente. Wir haben in Deutschland und Europa auf dem Batteriemarkt schon die großen Herausforderungen beim Aufbau von vollständigen Wertschöpfungsketten und ja, Konkurrenz mit asiatischen Herstellern. Und was also auch total spannend war, dass die da richtig in die Batteriechemie mit eingestiegen sind. Also so Innovation und Entwicklung von neuen Technologien wie Natrium-Ionen sind einfach wichtig für die Branche. Genau, ansonsten Preise für Batterien sind gesunken und können wir auch noch grundsätzlich längerfristig erwarten, dass sie weiter sinken. Genau. Falls ihr Fragen, wie immer, Anregungen, Kritik, Kommentare oder einfach nur freundliche Grüße schicken wollt, es geht wie immer unter team@energiezone.org. Wenn ihr Bock auf harte Arbeit in einem Energiestartup habt, dann haltet auch mal Ausschau. Wir stellen jetzt bei Ono Energy, wir wachsen und stellen demnächst kräftig ein. Ich glaube, die Stellen sind noch nicht online, aber ganz bald. Also haltet Ausschau oder könnt mir natürlich auch einfach auf LinkedIn schreiben. Wenn ihr Lust habt, euch beim nächsten Energiefrühstück in Berlin als Unterstützer oder /Sponsor oder sonst wie einzubringen oder auch einfach nur darüber informiert bleiben wollt, dann meldet euch gerne unter www.energiefrühstück.de. Ansonsten macht's erstmal gut, alles erdenklich Gute und bis zur nächsten Folge.